Auch für diesen Sonntag gilt natürlich, dass wir miteinander unseren Gott ehren wollen. Heute wollen wir das neben den Liedern tun mit dem 84. Psalm. Und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen und mit mir gemeinsam dieses Wort Gottes zu beten. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Amen. In der Auslegungsreihe zum letzten Buch der Bibel, zur Johannes Offenbarung, sind wir bis in die zweite Hälfte des 13. Kapitels vorgestoßen. Und heute lesen wir als Predigttext aus Kapitel 13 die Verse 11 bis 18. Offenbarung 13, die Verse 11 bis 18. Und ich sah, schreibt Johannes, ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres in Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde in Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet werden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eine Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Wir wollen beten und singen und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, so kommen wir in diesen Augenblicken zu dir. Mit unserem Psalm, den wir gebetet haben, mit den Liedern, die wir gesungen haben, und mit den Worten des Gebetes, das wir vor dich bringen. Und danken dir, dass du, der unvergleichlich Große, der unbegreiflich Weise und Mächtige, der staunenswert voller Liebe ist, dass du heute hier bei uns bist. Wir beten dich an in unserer Mitte. Und du weißt und kennst und siehst uns, was uns ganz persönlich bewegt und was uns in Umständen bewegt, die um uns herum sind, und du weißt auch, was solche Worte auslösen, die wir da gelesen haben. Mit all dem treten wir in deine Gegenwart und haben es dir zugesungen. Die Liebe des Retters hat triumphiert und wird triumphieren. Über allen Dunkelheiten, über allen satanischen Systemen, über allen Zukunftsperspektiven scheint dein helles Licht. Dank sei dir dafür. Wir sind ausgerichtet auf dich, unseren Gott. Und wir bitten dich, dass auch dieses Wort Gottes heute Morgen sich mit unserem Sein, unserer Person, unserem Glauben verbindet, und bitten dich um deinen Segen zur Auslegung für Norbert Rose. Wir danken dir für diesen Tag, den wir hier als Gemeinde erleben können, für unseren Gottesdienst, für die Gemeinschaft, für das Miteinander auch an diesem Nachmittag. Das alles sei dir anbefohlen. Du kennst auch uns in allen Einzelheiten und bist liebevoll, weise, machtvoll unter uns. Dank sei dir. Wir ehren dich, den einen, den Wahrhaftigen, den Lebendigen, den Heiligen, und bringen dir unseren Dank. Amen.
Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht. Nur für diesen Satz habe ich dieses Lied heute Morgen ausgewählt, und das gilt auch über diesem Wort heute Morgen aus Offenbarung 13. Man merkt das ja schon bei der Einleitung zur Lesung, dass immer so ein Impuls da ist. Wir bitten Sie um Entschuldigung, dass wir diesen Text heute Morgen uns vornehmen. Es ist auch mein Impuls. Jetzt sind wir schon eine Stunde früher aufgestanden, haben uns hierher bemüht, und dann kommt solch ein Text, der wie ein sperriger Klotz vor uns liegt, wo wenig Schönes zu sehen ist, und trotzdem bleibend ist nur, wer auf Gottes Wort steht. Und das gilt auch für dieses besondere Wort aus Offenbarung 13. Vorsicht, Sackgasse, wenden nicht möglich. Ich weiß nicht, ob Sie diese Schilder wahrnehmen, ob Sie sich daran halten. Man sieht sie ja immer dann, wenn es in so engen Wohngebieten tatsächlich in sehr enge Straßen hineingeht. Ich muss gestehen, wenn ich solch ein Schild sehe, dann hat das einen Reiz, gerade extra reinzufahren, um zu sehen, um zu zeigen, es geht doch. Man kommt da rein und auch wieder raus. Ist bisher immer gelungen. Wenn man mit seinem kleinen Auto da hineinfährt, mit einem 30-Tonner würde ich es mir noch einmal überlegen, da hineinzufahren. Das könnte schief gehen. Aber grundsätzlich das Schild zu sehen, weil es leider funktioniert. Man kann das permanent übergehen und es funktioniert trotzdem. Und man kann sich daran gewöhnen, solche Schilder, solche Warnhinweise einfach zu übersehen, weil es ja immer irgendwie geht. Geht doch. Und man könnte den Eindruck haben, bei Offenbarung 13 und dem, was davor und danach kommt, dass man sagen könnte, ach, geht doch. Man darf das auch nicht alles so eng sehen. Irgendwie geht es schon immer weiter. Wir können es mit einem Ausdruck aus der Fliegerei sagen, das kennen Sie auch. Wenn der Point of No Return da ist und überschritten ist, dann muss man verstehen, dass dieser Point, dieser Punkt, an dem man noch hätte umkehren können, tatsächlich vorbei ist. Dass nur genau bis zu diesem Punkt diese Chance gibt, Vorsicht, Sackgasse, wenden nicht möglich. Mit Offenbarung 13 steckst du wirklich in der Falle, das muss man wissen. Offenbarung 13 ist zu spät, der Point of No Return ist vorbei. Und ich kann mich daran erinnern, an eine Situation, wo es mal nicht gelungen ist. Das ist mir auch schon passiert. Bevor ich zum Glauben kam, habe ich als Kraftfahrer gejobbt. Und dann musste ich einmal, bei uns oben im Norden gibt es sehr viele Baumschulen, da wird viel Moor gebraucht, ich musste einmal eine Riesenfuhre tonnenweise Moor irgendwo hinliefern und habe mich auf das Wort des Kunden verlassen, da hinten können Sie wenden. Da hinten konnte man aber nicht wenden, ging gar nicht. Und ich habe mich so verfranst und so festgefahren, dass ich ein wichtiges Industriegebiet für ein halbes Wochenende lahmgelegt habe. Die LKWs, die da standen und hupten, es ist mir bis heute peinlich, daran zu denken, wie blöd man auch sein kann. Wir können es auch noch ein bisschen ernster fassen und sagen, Dante oder Dante, ich weiß gar nicht, wie der sich damals ausgesprochen hat, mit seiner göttlichen Komödie, wo es über diesem einen Tor heißt, hier lass alle deine Hoffnung fahren. Wer hier ankommt, wer hier durchgeht, für den gibt es keine Hoffnung mehr. Das ist die Hölle. Da ist Schluss, da ist alles vorbei. Auch diese Warnung ist in Offenbarung 13 schon vorbei. Wir hören es trotzdem. Und warum wir es hören, werden wir nachher noch deutlich sehen. Aber diese letzte Warnung, die wir immer noch hören dürfen, die letzte Warnung, die steht in Matthäus 24, wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wenn die Wehen erstmal einsetzen, dann lässt sich das zwar nicht mehr aufhalten, das wissen wir, aber Umkehr ist noch möglich. Offenbarung 13 ist nicht mehr der Anfang der Wehen. Da kommt es jetzt zur Stunde der Wahrheit. Da gibt es kein Zurückhalten, kein Umkehren mehr. Nun kann man sagen, so fängt man aber ja keine Predigt an einem Sonntag wie heute. Zumal das erst der Auftakt ist von dem, was jetzt kommt, nämlich die nächsten 7 Kapitel, die jetzt ja auch noch daraufhin folgen. Kapitel 13 bis 19, da kann ich Sie ein wenig trösten, die Kapitel 1 bis 13, Vers 10, das sind so um die 2000 Jahre plus x. Die Kapitel 13 bis 19, das sind nur noch 3,5 Jahre. Das ist überschaubar. Es ist für uns ganz wichtig zu sehen, dass das, was jetzt anbricht, nicht endlos sich hinzieht, sondern dass das tatsächlich, soweit wir das sehen können, wenn es denn so stimmt, 3,5 Jahre sind in diesem großen letzten Showdown, bis er kommt. Und da heißt nun, ich sah ein zweites Tier aufstehen aus der Erde. Das erste Tier haben wir vor einigen Wochen gesehen. Das heißt genauer, wir haben natürlich eine Vision gesehen, ein Bild, eine Offenbarung gesehen. Wir haben kein Tier gesehen. Wir haben eine Beschreibung gesehen von dem, was da kommen wird. Ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen heute und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das eine aus dem Meer, das andere aus der Erde. Das eine sehr diffus aus den Kulturen der Völker, so würde ich das verstehen und beschreiben. Und heute in Vers 11 das zweite, nämlich tatsächlich irdisch, menschlich, vielleicht aus dem Volk Israel, mit einer großen Wahrscheinlichkeit sogar. Also sehr klar zu verorten, woher dieses zweite Tier auftaucht, aber wir sehen natürlich kein merkwürdiges Tier vor uns, auch wenn es hier so beschrieben ist. Da ist keine missgestaltete, hässliche Kreatur, die man da erwarten würde, sondern da taucht eine Macht auf, die man gerade nicht sehen kann. Darum ist es ja so wichtig, weil man es eben nicht sehen kann. Darum brauchen wir so klare Beschreibungen, das Tier aus dem Meer, diese nebulöse Gestalt, die sich einfach nicht greifen lassen will, die sich nicht einmal so richtig in Worte fassen lässt. Deswegen dieses komische Gebilde, diese Gestalt, dieses Tier mit den 7 Häuptern und 10 Kronen und was da noch alles zu sehen ist, das ist ja keine Beschreibung. Das ist eine Umschreibung, das ist eine Annäherung für eine Beschreibung. Und wir verstehen vielleicht, dass es nicht um Bilder, um Gestalten geht mit 7 Köpfen, 10 Hörnern, 10 Kronen, sondern mit diffusen Prozessen und Vorgängen, mit sehr unklaren, auch geistigen Prozessen. Und ich sage das, was ich schon häufig gesagt habe, ein Vorgang aus lauter Ideen und Gedanken. Das ist das, was uns heute am meisten beschäftigt. Ideen und Gedanken, die uns plagen, die wir beobachten, die über uns kommen, die alles bestimmen, alles in den Griff bekommen. Das hört sich immer so positiv an. Sie kennen ja dieses Volkslied, die Gedanken sind frei. Und wir haben das schon oft auch zu unserem eigenen Trost gesagt, die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Klingt so schön, wie so ein naives Volkslied. Sie sind ja wirklich frei. Ist doch auch gut, müsste man sagen. Kein Mensch kann in meine Gedanken hineinsehen. Kein Mensch kann meine Gedanken kontrollieren. Niemand kann mich einschränken in dem, was ich denke, was ich glaube. Ich darf immer noch glauben, was ich will, und das kann ich auch. Aber es gilt natürlich auch für die andere Seite. Es gilt für alle Gedanken, auch für Ideen und Gedanken dieses Tieres mit 7 Häuptern und 10 Hörnern und 10 Kronen. Und wir sehen diese Gedanken nicht. Es sind Bilder, Offenbarungen, Visionen des Johannes, die wir hier sehen. Wir würden eher sagen, das sind 7 unheilige Geister, die hier auftauchen, mit 10 verschiedenen Hörnern, mit 10 verschiedenen Mächten auf unterschiedliche Weise und allen denkbaren Spielarten von Macht. Und die Macht haben sie nicht in körperlicher Macht, nicht in physischer Macht, nicht in mechanischer Macht, sondern in geistigen Mächten, diese absoluten Spielarten der Macht in dieser Welt, die allesamt einen geistigen Ursprung haben, in Geist und in Geistern. Und wenn man fragt, wie soll man denn das beschreiben, wie kann man das fassen, wie kann man das anderen vermitteln, man könnte sagen, das ist ein Zeitgeist, das ist ein Weltgeist, das ist ein Kulturgeist oder so etwas, dann hätten wir wieder den Eindruck oder den Verdacht, naja, solange das nur Geist ist, passiert da ja gar nichts. So ein bisschen Geist, was ist das schon? Geist ist doch gar nichts Richtiges, gar nichts Echtes. Da ist doch nichts, ist nicht vorhanden, sind nur Gedanken, Ideen, Theorien, Spinnereien, Quatsch. Eben Geist. Nur hätten wir dann Paulus und Johannes beide nicht verstanden, dass die Welt nicht von schlecht erzogenen Politikern regiert wird und auch von einigen klugen Politikern, sondern dass die Welt regiert wird von Geist und von Geistern, von Geistesmächten, das sagt Paulus in aller Klarheit, die wir aber nie zu Gesicht bekommen, die aber immer wirksam sind. Nebulös herumwabern, wir werden erinnert an diese Formulierung, der Geist des Herrn schwebte über den Wassern, das ist die positive Formulierung vom Anfang der Bibel, aber jetzt haben wir nicht mehr den Geist des Herrn, der über den Wassern schwebt, sondern hier wabert etwas über dieser Welt und durch diese Welt, was sich überhaupt nicht sehen lässt, nicht begreifen lässt, aber natürlich viele Spielarten hat, auch schöne Spielarten hat, das ist ja das Gemeine, es hat schöne Spielarten, es gefällt uns. Es gefällt den Menschen, mit diesen Geistern umzugehen, mit ihnen zu spielen. Und dann kommt Paulus in Epheser 6 und sagt, wir haben nicht mit Menschen zu tun, nicht mit Mächten, die man sehen kann, zu tun, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis, in dieser Unsichtbarkeit, in dieser Undurchdringbarkeit herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Da habe ich so oft schon gehört, das ist halt Paulus. Paulus mit seinem alten Weltbild, der darin gefangen ist, das kann man heute so nicht mehr sagen. Da würde ich gern bitten, erklären Sie mal, also nicht mir und nicht sich, sondern denen, die das so sagen, erklären Sie denen mal, warum sich der Nationalsozialismus nicht verhindern ließ. Da gab es ja auch ein paar kluge Leute in dieser Zeit, die gesehen haben, was sich da langsam abzeichnet. Erklären Sie mal, warum sich der Marxismus, Leninismus und der Stalinismus nicht verhindern ließ. Hat ja damit zu tun. Warum gelingt es auch heute nicht zwischen radikalen Muslimen und gemäßigten Muslimen mit ein paar vernünftigen Worten irgendwie eine Einigung hinzukriegen, also auch innerhalb des Islam das nicht hinzukriegen, die doch denselben Gott verehren. Warum gelingt das auch unter den Kirchen und Gemeinden nicht, dass man sich streitet über so viele Dinge und andere sagen würden, ihr seid doch Christen. Warum gelingt es nicht, sich einig zu werden? Natürlich, wir wissen auch, das wird auch in Zukunft nicht gelingen. Auch da spielen Geist und Geister eine Rolle. Warum gelingt es nicht, dass die Linken und die Rechten so unversöhnlich nebeneinander stehen oder gegeneinander stehen? Die können ja nicht alle doof sein. Da müssen auch ein paar kluge Köpfe dabei sein. Die müssen doch miteinander reden können. Die haben doch eine Sprache. Warum gelingt das denn nicht? Warum können die nicht miteinander reden und ihre Dinge klären miteinander? Warum gelingt das nicht einmal unter Ehepaaren? Sogar unter christlichen, gläubigen Ehepaaren. dass sie mit Anstand ihre Zeit irgendwie bewältigen und da durchkommen. Warum gelingt das alles nicht? Warum gelingt es nicht einmal in unserem eigenen kleinen Leben, dass wir nicht einmal unsere geistigen Vorgänge, Prozesse und was da alles läuft, im Griff haben, überschauen, durchblicken, was da läuft? Sind wir tatsächlich alle so dumm? Oder hat das mit dem Geist zu tun, der uns ständig umgibt, der uns verwirrt, der uns gefangen nimmt, der uns in Anfechtung bringt? Und obwohl wir wissen, wie schwierig das ist, hält sich jeder für genial. Also sich selbst natürlich, die anderen nicht. Die anderen, die haben es einfach nicht verstanden, aber wir sind immer genial. Das ist ganz sonderbar und die anderen finden es genauso von sich. Und die wirklich Klugen würden eher sagen, ich weiß nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir wissen einfach zu wenig. Und wenn jemand sagen wollte, das mit dem Geist, das ist nichts Echtes, nichts Wirkliches, nichts Reales, der muss einfach mal genauer hinschauen und sehen, wie die Welt tatsächlich funktioniert, die ganze Geschichte funktioniert. Es tut mir immer wieder leid, dass ich so pedantisch bin an diesem Punkt, immer wieder das auch sage. Aber wenn man Offenbarung 13 nicht aufwacht und hört, was der Geist den Gemeinden und auch uns zu sagen hat, sondern der lieber Bundesliga oder ESC oder Bares für Rares sieht, ich weiß gar nicht, ob meine Frau irgendwo da ist, die würde jetzt lachen, weil ich liebe Bares für Rares. Und mit Bundesliga kann ich auch gut leben, mit ESC nicht so wirklich, das ist schon ein bisschen an der Grenze. Man darf das ja auch, Bundesliga ist auch schön, Bares für Rares und was man da alles so guckt, ist auch gut. Es ist nicht alles ganz falsch und verboten, aber dass wir verstehen, worum es eigentlich geht, nämlich dass Paulus, der die Gabe, die Geister zu unterscheiden, direkt neben die Gabe der prophetischen Rede gestellt hat und damit deutlich macht, die Unterscheidung der Geister ist eine Kernaufgabe der Gemeinde Jesu. Vielleicht nicht von allen, aber von der Gemeinde Jesu insgesamt. Eine Kernkompetenz der Gemeinde Jesu. Wir sollen die Geister unterscheiden. Dafür muss man sie erst mal anschauen können. Erst einmal sehen können, beobachten können, identifizieren, die Absichten, Wirkungsweisen, die Dynamik, die darin steckt, die Ziele dieser Geister und des Geistes, der hier auftaucht, sehen, dass da etwas berechenbar Unberechenbares ist. Und damit muss man umgehen. Auch in dieser Zeit schon, obwohl das noch immer vor diesem Spann ist, aber zu sehen, was da geschieht, dass der Geist und die Geister immer eine Struktur haben. Diese Struktur mag kompliziert sein, mag verwirrend sein, manchmal auch chaotisch und auch anstrengend. Diese geistigen Welten zu beobachten, einen Blick dafür zu bekommen, Kräfte zu sehen, die da sind, nach Möglichkeit schon zu sehen, bevor sie da sind. Weil vieles ja schon auf lange Sicht sichtbar wird. Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Und Johannes hat da etwas gesehen, das ist natürlich anstrengend. Und was er aufgeschrieben hat, das ist auch anstrengend. Aber er sagt dann im Folgenden nicht, das seien nur seine persönlichen Gedanken und Ideen und Eindrücke und nur falls sich jemand dafür interessiert. Er sagt auch nicht, das sei ein Extra-Bonus für die, die sich für Mystik oder Mysterien und für die letzten Geheimnisse interessieren, die also noch etwas Besonderes wissen wollen, eine Spezialerkenntnis haben möchten, damit sie mitreden können mit anderen. Er sagt nicht, falls euch das zu anstrengend ist, lest lieber was anderes. Sondern wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist aufgeschrieben für uns, weil euer Leben daran hängt, weil eure Ewigkeit daran hängt, weil die ganze ewige Welt und auch euer persönliches Schicksal daran hängt, ob ihr hört oder nicht hört. Und zu verstehen, dass das einer der wichtigsten und auch, ich würde sagen, genialsten Züge der Offenbarung ist, nämlich dass sie Geister sichtbar macht. Und wenn es auch mit diesen verrückten Gestalten ist, mit diesen merkwürdigen Tieren, sie macht die Mächtigen und Gewaltigen, die eigentlichen Herren dieser Welt und dieser Welt, die da auf uns zurollt, die bösen Geister unter dem Himmel, die unsichtbaren Mächte und Kräfte, macht sie sichtbar. Wir haben ein Bild davon, eine Vorstellung. Wir starren aber nicht die Bilder an. Wir lassen uns nicht beeindrucken von diesen merkwürdigen Beschreibungen mit Drachen und Tieren und siebenköpfigen Gestalten, wo dann jemand kommt und sagt, woran glaubt ihr eigentlich? Was seid ihr denn für komische Leute, dass ihr solche Dinge glaubt? Es geht nicht um die Bilder. Es geht, dass wir etwas verstehen. Wir müssen auch nicht darüber rätseln, ob die 666 Nero oder Caligula oder der Papst oder Rom oder die katholische Kirche meint oder die Vereinten Nationen oder irgendwelche andere Gestalten. Das werden wir am Ende sehen, wer sich hinter 666 verbirgt. Es gibt so viele Theorien, Annahmen, sind alle bisher nicht erfüllt worden. Aber dass wir wissen, einmal wird diese Gestalt offenbar werden und dann wird man sie sehen und es wird diese Zahl sein. Aber dass wir sehen, und das gilt für unsere Zeit noch viel mehr als noch vor wenigen Jahren, dass wir sehen und zur Kenntnis nehmen, wie Jesus aus unserer Kultur langsam verschwindet. Das ist das Drama, in dem wir heute schon leben. Der Name von Jesus verschwindet mitten unter uns. Es wird nicht mehr von ihm gesprochen. Dass man das Wort Jesus noch gerade so hinkriegt, es auszusprechen, das mag noch gelten. Und wenn es ein bisschen zu schwer wird, dann spricht man von Christus. Klingt auch irgendwie gut und dogmatisch korrekt. Aber dass man nicht mehr von Jesus redet oder, wie wir es manchmal auch gerne tun, weil es einfach kein besseres Wort dafür gibt, von unserem Heiland, in dem das Heil der Welt liegt, das trauen sich manche schon gar nicht mehr auszusprechen. Jesus verschwindet, Jesus wird nicht mehr genannt, er wird nicht mehr angerufen, nicht mehr gelobt, nicht mehr verstanden. Kultur und Werte und Gewissen und Ordnungen und Wahrheit lösen sich langsam in Luft auf. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Das christliche Abendland versinkt in einer unglaublichen Orientierungslosigkeit. Und immer wenn man Eindruck hat, dass das irgendwann auch mal verstanden werden muss, gesehen werden muss, dann sagen viele Kreise, das sagen sie natürlich nicht, aber man kann es förmlich spüren, jetzt noch schneller, jetzt umso entschlossener. Heute stehen wir am Abgrund, morgen sind wir schon einen Schritt weiter. Das ist diese merkwürdige Haltung, die dahinter steht. Ganze Kirchensysteme laufen in ihr Unheil und merken nicht, was sie schon verloren haben, weil sie nicht die Gabe der Geisterunterscheidung gesehen, genutzt, gelernt haben, sich schenken ließen. Und das ist dann nicht mehr witzig mit diesem Abgrund, sondern das ist dann richtiger Ernst. Heute stehen wir an einem Abgrund. Also, ich glaube, dass man das vollmundig sagen darf, auf der La Höhe stehen wir nicht am Abgrund. Auf der La Höhe stehen wir im Aufbruch. Das ist mein Empfinden. Und nicht nur die La Höhe, es gibt immer noch, Gott sei es gedankt, viele, viele Orte auch in unserem Land. Kleine Gemeinschaften, größere Gemeinschaften, Orte, an denen Jesus immer noch ganz eindeutig im Mittelpunkt steht, sein Name geehrt wird, sein Name groß gemacht wird und alles an ihm hängt. Aber insgesamt, aufs Große gesehen, verschwindet dieser Name nach und nach. Es war schon schlimm genug, was Paulus in Römer 1 beschrieben hat, wo es hieß, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Da fing das schon an. Aber das sind eben nur die Anfänge, noch nicht die Vollendung. Es gab immerhin noch ein Gesetz. Für das Volk Israel gab es die Tora, an die man sich auch sehr entschlossen hielt. Für die Nationen, für die Heiden, für die Völker, selbst für die primitiven Kulturen gab es immerhin noch eine Obrigkeit. Auch das sagt Paulus, keine Obrigkeit außer von Gott. Selbst in den primitivsten Kulturen gibt es eine Obrigkeit, der man sich unterzuordnen hat und sie sorgt dafür, dass eine letzte Instanz da ist, die wesentlich ansatzweise für eine Ordnung sorgt. Oft ungerecht, unberechenbar, gewalttätig, aber es gibt diese letzte Instanz, die ist von Gott auch in den primitivsten Kulturen. Ein Rest von Vernunft war noch da. von Einsicht, von Moral, von Ethik, Gewissen. In Offenbarung 13 ist nichts mehr davon da. Da ist nichts mehr davon da. Kein Gesetz, keine Moral, keine Ethik, kein Verstand, kein Gewissen, nichts, was noch hält. Der es aufhält oder das, was es aufhält, ist nicht mehr da. Jetzt kommt dieser Geist komplett hinein in diese Welt, in diese Geschichte, ohne irgendeine Hemmung. Und die Frage, was passiert eigentlich, wenn das alles nicht mehr da ist, was wir noch haben? Was passiert, wenn das Wort Gottes nicht mehr gilt, nicht mehr da ist? Bleiben wird nur, wer sich an Gottes Wort hält. Darum geht's. Was passiert, wenn dieses Wort Gottes nicht mehr da ist? Was passiert, wenn Jesus nicht mehr da ist? Wenn keine geistliche Erkenntnis mehr da ist, keine Weisheit mehr da ist? Was passiert, wenn Sie nach dem Gottesdienst nach Hause wollen und Ihr Auto ist nicht mehr da? Da, wo Sie es abgestellt hatten. Oder Ihr Portemonnaie, oder Ihr Schlüssel, oder Ihr Handy, oder Ihre Handtasche. Sie sind sich ganz sicher, das war gerade noch da, heute Morgen habe ich es noch gehabt. Plötzlich ist es nicht mehr da, es ist einfach weg. Sie könnten sagen, macht nichts, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobet sei der Name des Herrn. Spätestens bei Ihrem Porsche werden Sie sich das nochmal überlegen, ob Sie das wirklich sagen wollen und durchhalten können. Oder bei Ihrem Golf Diesel, was es auch sein mag. Was machen Sie, wenn ein lieber Mensch plötzlich nicht mehr da ist? Manche erleben das natürlich. Wir sagen ja nicht, wir gehen einfach weiter. Da fehlt etwas Entscheidendes in meinem Leben. Was machen wir, wenn Jesus nicht mehr da ist? Und manche sagen könnten, ja und? Ist da irgendwas anders? Wenn Jesus nicht mehr da ist in unserem Leben, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, was machen wir, wenn Jesus nicht mehr da ist? Wenn Gott nicht mehr da ist, wenn man Jesus nie gekannt, nie, ich sag's mal so, nie besessen hat, diesen Besitz der Gnade, des Glaubens, des Heils, nie gekannt, nie besessen hat, dann wird man sagen, da ist überhaupt nichts anderes, da fehlt mir ja gar nichts. Wer Jesus kennt und einmal ihn geschmeckt hat, die Gnade geschmeckt hat, der kann das nicht mehr lassen. Was macht man dann, wenn alles weg ist? Ich muss Sie zwischendurch mal kurz trösten, nicht, dass Sie hier in Ihren Stühlen versinken und sagen, ich weiß jetzt auch nicht, was noch kommt und wie ich das durchhalten soll. Denn wir werden in Offenbarung 13 schon beim Herrn sein. Das ist ein großer Unterschied. Wir werden beim Herrn sein, alle Zeit, wir müssen uns darüber keine Sorge mehr machen. Aber wir machen uns große Sorgen um all die, die dann nicht beim Herrn sein werden. Auch bei denen aus unserer direkten Umgebung, auch bei denen, die wir lieb haben, die uns wichtig sind. Da werden viele dabei sein, die werden nicht mit uns beim Herrn sein. Und manche vielleicht, die viel näher dran sind als uns, die werden nicht beim Herrn sein. Und das ist eine entscheidende Veränderung. Was macht dann erst die Welt, wenn nichts mehr da ist von all dem? Da wird man sehen, dass Hitler, Stalin, Hamas ein Vorgeplänkel war, ein Kindergarten. Dass das eigentlich Dramatische erst noch kommt. Wenn kein Friede mehr da ist, kein Heil, keine Gnade, keine Vergebung, keine Barmherzigkeit, keine Güte, keine Freundlichkeit, keine Vergebung, keine Zuwendung, keine Werte, keine Gottesfurcht, keine Wahrheit, keine Orientierung. Alles ist aufgelöst, alles aufgelöst. Nichts mehr, was eine Mitte sein könnte. Die Welt ist ja heute auch nicht schön, nicht nur schön, nicht in Ordnung, aber wir wissen immerhin immer noch, wo wir Heil finden können und können andere mitnehmen, andere einladen, woran man sich orientieren kann, dass wir sein Wort immer noch haben, dass sein Kreuz immer noch hoch aufgerichtet steht, dass die Einladung immer noch da ist, dass wir ihn hören dürfen, dass wir von ihm reden dürfen, dass wir einen Ort haben, wo der letzte Heuler hinkommen darf mit seiner Mühsal und Plage und seiner Schuld. Das gilt immer noch. Noch haben wir das. Dass wir immer noch eine Gemeinde haben, ein Luxus. Man kann natürlich auch zu Hause bleiben und auf diesen Luxus verzichten. Wollen wir nicht. Wenn man einmal verstanden hat, was man verlieren kann, dann halten wir es doch fest. Aber wir sehen, wo es hingeht. Wir sind schon sehr, sehr nah dran, was bei Amos 8 beschrieben ist. Zumindest in unseren Breiten gilt das ganz eindeutig in unserem westlichen christlichen Abendland, wenn, was es bei Amos heißt, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Süden, Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Und wenn sie jetzt fragen würde, wie weit müssen Sie eigentlich fahren am Sonntagmorgen, um eine Predigt über das Wort Gottes zu hören? Also nicht nur hier, es gibt auch andere Orte. Ich will das nicht so auf uns beziehen und beschränken. Nicht, dass wir sagen wollten, wir hier sind die Einzigen, die noch das Wort Gottes hochhalten, aber dass sie das auch deutlich sehen, wie weit man fahren muss. Wir merken das immer im Urlaub. Da haben wir schon so viele Gemeinden angeschaut. So viele Gottesdienste besucht. Und wir suchen immer weiter. Man muss weit, weit laufen, um des Herrn Wort zu hören. Sind wir zu anspruchsvoll? Erwarten wir zu viel? Manche sagen das. Dass es zumindest sein Wort ist und bleibt, von dem wir reden, ob wir alles richtig sehen, ob jede Auslegung korrekt ist, ob ich die Offenbarung verstanden habe in allen Bezügen, da kann ich Ihnen keine Garantie geben. Aber dass Sie mit mir glauben, dass es sein Wort ist, über das wir reden, und dass wir es so präzise, so genau, so klar wie möglich gerne fassen wollen, auch wenn immer ein paar Sprünge drin bleiben, wo wir sagen müssen, so genau wissen wir es immer noch nicht. Da bleiben ein paar Unebenheiten. Aber dass es um sein Wort und um Jesus, um das Kreuz, um die Gnade, um das Heil der Welt geht, das immer noch verkündigt werden darf. Und dass es am Ende dann wirklich schlimm kommt. Nicht die Autos sind weg. Was immer Sie da für eine Kiste fahren. Das ist nicht das Problem, nicht Ihr Portemonnaie ist verschwunden, sondern alles das, was diese Welt von einem Raubtierkäfig unterscheidet, das ist verschwunden, das ist nicht mehr da. Die Gemeinde ist weg, das Kreuz ist weg, das Wort ist weg, die Gnade ist weg, sogar die Christen sind weg. Entrückung ist schon gewesen, wenn ich es richtig verstehe. Nichts von all dem, und wenn man sich das nur 2 Minuten einmal vorstellt, das ist nicht lustig. Sich diese Welt vorzustellen ohne alles das. Was bleibt da übrig? Übrig bleibt das Tier. Das Tier aus dem Meer und das zweite aus der Erde. Jetzt wird's tatsächlich tierisch, animalisch. Ein Hauen und Stechen, ein viehisches System, ein unheiliger Geist, hochwirksam, hocheffizient, hochintelligent, aber eben mit einem tierischen, natürlichen, dämonisch-satanischen Geist. Das Bild des ersten Tieres bekommt jetzt eine Sprache. Das ist etwas ganz Sonderbares. Das zweite Tier, dem ersten Tier, jetzt diesem Bild eine Sprache gibt. Es fängt an zu reden. Ist ja heute schon möglich, dass Bilder reden. Also nicht nur Bilder, die man aufgenommen hat, sondern ich könnte Ihnen meine Predigt auch morgen früh auf Chinesisch halten. Oder Arabisch oder Kiswahili oder was Sie gerne möchten. Sogar mit echten Bildern. KI macht's möglich. Ja, dass ich in fremden Sprachen sprechen kann, die ich noch nie gesprochen habe, nicht mal lesen könnte. Aber dass es heute schon geht, das ist jetzt noch nicht die große Bedrohung. Wir müssen auch vor KI nicht nur Angst haben. Da ist auch viel Gutes dabei. Darum geht's eigentlich nicht. Aber wie groß die Täuschungen sein werden, die heute schon möglich sind und die in Zukunft noch viel stärker werden. Manches mögen wir auch da noch ganz interessant oder lustig finden, aber dann werden wir merken, wie umfassend die Lüge und die Verführung ist. Nicht die Technik an sich, sondern was man mit dieser Technik anstellen kann, nämlich durch den Geist in dieser satanischen, unheiligen Trinität. Das haben Sie gemerkt. Da ist der Drache, das erste Tier, und der Prophet, das zweite Tier. Das ist eine Parodie auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Die Trinität des Satanischen. Und so wie der Heilige Geist in alle Wahrheit führt, führt dieser unheilige Geist ins Gegenteil, in die Lüge, in die Dunkelheit. Und das macht er als falscher Prophet mit einer unglaublich intellektuellen Brillanz. Also nicht, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, das durchschauen wir natürlich alles und das ist alles ganz einfach für uns. Nein, eben nicht. Das ist richtig komplex, ohne Wahrheit und doch eine unglaubliche Faszination. Diese zwei Tiere sind ganz offensichtlich Menschen, wo vorher die zwei Zeugen waren, die den Messias Jesus in seinem Volk verkündigt haben, auch viele zum Glauben gekommen sind. Jetzt aber Menschen mit einem tierischen, dämonischen Geist und Charakter, intellektuell, sympathisch, faszinierend, überzeugend, cool, auch ganz wichtig heute, cool muss es sein, beeindruckend, Gänsehauttypen, sehen noch toll aus vielleicht, Schönheitsideal. Und es verspricht, alles wiederzubringen. Alles wird möglich. Macht, Geld, Besitz, auch ihr Auto, Reichtum. Du musst nur anbeten, nur das Mahlzeichen tragen. Dann stehen alle Türen offen. Und davon hat Jesus gesprochen in Johannes 5, Vers 43. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Das ist eine massive Warnung und Mahnung. Oder Sacharja 11, siehe, ich werde einen Hirten im Lande erwecken, der nach dem Verlorenen nicht sehen, das Verlaufene nicht suchen, der das Zerbrochene nicht heilen und das Gesunde nicht versorgen wird. Aber das Fleisch der Fetten wird er fressen und ihre Klauen zerreißen. Da kann man sagen, so schlimm wird es schon nicht werden. Vorsicht, Sackgasse. Ah, da kommt man wieder raus. Irgendwie kommt man da wieder raus. Johannes sagt, Gott sagt, da kommt man nicht wieder raus. Es wird so werden, wie es beschrieben ist. Und da kommt dieses zweite Tier, eine Bündelung seiner Macht mit zwei Hörnern. Sprache und Zeichen, das sind die zwei Hörner. Sprache ist Macht. Das haben manche noch gar nicht verstanden, dass Sprache Macht bedeutet. Und Zeichen steigert das noch. Natürlich, Wort Gottes ist Macht. Und wenn wir predigen, dann wollen wir Macht haben über dieses Wort oder über das, was wir weiter sagen wollen. Wir möchten gerne, wir nennen das ja Vollmacht, aber Vollmacht ist auch Macht. Wir möchten gerne diese Macht haben, Menschen zu erreichen, sie zu gewinnen, sie ans Kreuz zu bringen, sie für die Liebe Jesu zu begeistern. Das wollen wir gerne. Und wir versuchen, Sprache auch als Macht zu gebrauchen. Aber hier ist eine andere Macht, auch durch Sprache. Es redet wie ein Lamm und tut Zeichen wie Jesus. Freundlich, zugewandt, hilfreich, bescheiden, sanft, man vertraut ihm, er tut große Zeichen, er lässt Feuer vom Himmel fallen. Das ist beeindruckend. Die Jünger haben ihn darum gebeten, lass doch mal Feuer vom Himmel fallen. Und ich habe es auch schon mal gedacht, wenn doch mal Feuer vom Himmel fallen könnte. Macht er aber nicht. Aber der lässt Feuer vom Himmel fallen und das ist beeindruckend. Erst sind die Menschen begeistert, sie beten das erste Tier an, sie beten auch das zweite Tier an, dann beten sie das Bild des ersten Tieres an und das ist ausdrücklich ein selbstgemachtes Bild, das hier zu sprechen anfängt. Ich hätte fast schon gesagt, die Kunst. Nein, natürlich nicht. Wir wissen, dass Kunst ein schwieriges Feld ist, aber nicht die Kunst an sich, sondern das, was man damit anstellen kann und auch die Eigendynamik von Kunst. Ich staune immer, wenn ich Leute sehe, das sehe ich meist ja nur von Ferne, in irgendwelchen Berichten, wenn da Menschen so tief versunken und sinnieren vor irgendwelchen Kunstwerken stehen, die ich überhaupt nicht verstehe. Wo ich mich frage, was soll das? Wer hat das gemacht? Ist das Kunst oder kann das weg? Sie kennen ja diese Vorstellung. Mit manchen Künsten kann man nicht viel anfangen, aber es ist Kunst. Und manchmal auch gute Kunst, schöne, interessante Kunst. Aber was sieht man da? Was ist das? Ist das Wahrheit? Sind das tiefere Einsichten? Ist es Verwirrung? Ist das Religion? Das selbstgemachte Bild, das zu sprechen beginnt, und manchmal spricht dieses Bild noch viel mehr als das Wort Gottes. Es ist Ersatz. Ersatz. Geist aus der Erde. Und die Bereitschaft, jeden Mist anzubeten und auch für Kunst zu halten, scheint zuzunehmen. Ich bin kein Bilderstürmer, nicht, dass er irgendwann was falsch versteht. Manche kommen dann und sagen, sie sind so böse auf Kunst. Bin ich gar nicht. Ich versuche nur, das Potenzial von Kunst ein bisschen zu verstehen, was es für Geister sind, die sich in diesem Kunst, in dieser Künstlerwelt so bewegen. Und da staunen wir manchmal. Wir müssen die Geister unterscheiden. Darum geht es. Alle, die auf Erden wohnen, beten es an, heißt es in Vers 8. Und sehr spät erst werden sie merken, dass sie nur ein selbstgemachtes Bild von dem Tier angebetet haben. Dass dahinter etwas extrem Hässliches auftaucht. Anfangs war das Bild schön, es war Kunst. Das letzte Bild ist besonders beeindruckend. Es ist aber das Bild eines Tieres und eines unheiligen dämonischen Geistes. Das kennen wir schon von Jesaja 44, dass selbst ein Holzklotz plötzlich anfängt zu sprechen. Zumindest haben wir das Gefühl, er will mit uns sprechen. Es ist ein Geist im Holzklotz. Und wir fallen vor ihm nieder und beten ihn an und sagen, errette mich, mein Gott. Das hat Jesaja so beschrieben, tatsächlich, Jesaja 44. Schauen Sie es mal an. Das taucht alles wieder auf. Und derselbe, den Sie gerade noch angebildet haben mit großer Begeisterung, zeigt mit einem Mal sein wahres Gesicht. Und Sie werden merken, dass die selbstgemachten Bilder eine Täuschung waren. Das ist Hiob in Reinkultur. Einige unter uns waren ja in diesem Wochenende beim Hiob-Seminar. Da fiel auch Feuer vom Himmel. Dasselbe Bild. Ist beeindruckend. Zuerst nimmt er Schafe und Knechte, dann nimmt er Söhne und Töchter, während sie noch feiern, dann nimmt er die Gesundheit. Hiob landet in der Asche, seine eigene Frau sagt, nun stirb doch endlich, was willst du noch? Und er kann nicht sterben, er will es vielleicht auch nicht, aber dass wir es verstehen, das Programm des Antichristen ist schon seit Hiob 1 da. Sein wahres Gesicht ist längst schon bekannt. Und alles Geld der Welt wird nicht mehr helfen. Reiche und Arme, kaufen und verkaufen geht nur noch, wenn man das Mahlzeichen hat. Es betrifft alle, deren Namen nicht im Buch des Lammes stehen. Da gibt es noch ein paar andere, das muss man zumindest sehen und nochmal erwähnen. Da gibt es noch die 144.000, die versiegelt sind aus den Stämmen Israels. Da gibt es noch die, die zum Glauben kamen durch die zwei Zeugen, wie eine unzeitige Geburt, könnte man sagen, die auch noch in diesem System stecken. Darauf kommen wir später zurück, aber die Frage, was ist mit uns? Das ist ja für uns erst einmal eine ganz entscheidende Frage. Was wird mit denen, die sagen, ich bleibe an seinem Wort? Bleiben werden die, die an seinem Wort festhalten. Bleiben wir an seinem Wort? Gilt es noch, dass wir am Kreuz Jesu, an dem Namen Jesu festhalten, dass wir überhaupt einmal jemals in eine Beziehung getreten sind, das angenommen haben und gesagt haben, das brauche ich für mein Leben, für meine Ewigkeit. Ohne Jesus lande ich in Offenbarung 13. Mit Jesus bin ich längst über alle Berge. Wie halten wir das aus? Werden wir Glauben halten? Ja, wir werden Glauben halten. Wir werden Glauben halten. Oder anders gesagt, der Glaube wird uns halten. Der Glaube wird uns halten. Der Glaube hat die Macht, uns zu halten. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da mache ich mir keine Sorgen, selbst wenn wir manchmal kleingläubig sind. Der Glaube wird uns halten und ans Ziel bringen. Das ist eine der ganz großen Lehren aus dem Buch Hiob. Der Glaube hält und trägt. Der Glaube wird nicht hinfallen, sondern er wird durchtragen. Wir haben den Sieg, der die Welt überwunden hat. Und für uns gilt etwas ganz, ganz anderes als Offenbarung 13. Für uns gilt Offenbarung 12. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Wo wohnen sie denn? Ich habe es in den letzten Tagen schon ein paar Mal gedacht und auch gesagt, uns wird die Welt langsam zu klein. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von daher erwarten wir alles. Und da wohne ich. Da wohne ich jetzt schon, aber dann erst recht werde ich da sein. Freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Noch ist Wenden möglich. Auch in der Sackgasse, kann man immer noch wenden. Noch ist Zeit. Noch ist der Point of No Return nicht erreicht. Hoffnung für jeden, der Ohren hat zu hören. Aber dass es Zeit wird, diese Weichen zu stellen, zu hören, zu entscheiden, zu klären, damit wir am Ende nicht sagen müssten, wir wären irgendwo falsch abgebogen. Sie haben die Chance. Auch heute stehen zwei hier vorne, die mit Ihnen beten werden, mit Ihnen reden werden, das vertiefen werden, die das selbst erlebt haben, sprechen Sie sie an, wenn sie das klären möchten für ihr Leben. Das ist die Chance vor Offenbarung 13. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, das ist ein riesengroßes Geschenk, dass wir schon zu dir gehören dürfen. Dass wir dich kennen, dich lieben, dir folgen, uns an dich halten, manchmal extrem schwach, manchmal unsicher, aber dass wir deinen Namen über unserem Leben geschrieben haben und dass unser Name in dein Buch geschrieben ist, das dürfen wir glauben und daran festhalten, weil du uns gesucht und gefunden hast und weil du uns auch ans Ziel bringst. Nicht wir mit unserer Macht oder Kraft oder Stärke, nicht wir mit unserer Entschlossenheit, sondern dass du entschlossen warst, uns zu erlösen und auch entschlossen bist, uns ans Ziel zu bringen. Und darum vertrauen wir dir, dass du uns nie loslassen wirst, auch in der größten Verzweiflung, in der größten Dunkelheit, in der größten Schwachheit nicht. Und wir dürfen uns gehalten wissen von dir und halten uns an dich und an dein Wort, an deine Ordnungen, an dein Heil, deinen Frieden, deine Gerechtigkeit. Und wir ehren dich darüber, dass wir alles schon haben, alles schon da ist, viel mehr, als wir fassen könnten in dieser Zeit. Und wir bitten dich für die, die noch an der Schwelle stehen, noch unsicher sind, noch nicht genau wissen, ob sie es wagen wollen oder nicht, dass sie dich annehmen, dass sie dich festhalten, dass sie dir nachfolgen, dass sie deinen Namen zum ersten Mal und dann immer und immer wieder anrufen und erleben, dass du nicht nur der Herr bist, sondern dass du der Erlöser bist. Und dass du uns ans Ziel bringst, in der Ewigkeit. Wir danken dir für diesen Reichtum, für den Luxus, den wir hier schon haben, in der Gemeinde, in deinem Volk, aber dann für das, was erst noch kommen wird. Und wir danken dir für diese tiefe Gewissheit, dass wir Erlöste sein dürfen. Wir geben dir darüber alle Ehre und wir beten dich darüber an. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.